Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Ich freue mich sehr, dass ich heute ein Interview über den Glaubensweg vom residierten Domherr, Christoph Gassetti, führen darf. Christoph Gassetti war über 20 Jahre Informationsbeauftragter vom Bistum. Am 1. Juli 2008 ist er vom Bischof Vitus Wander zum Bischofsvikar ernannt worden und ist für das Ressort Pastoral Ehe und Familie Jugend zuständig. Er hat einen Familienkatechismus geschrieben, der in verschiedenen Sprachen übersetzt worden ist, unter anderem auch in der Hindu-Sprache. Sehr oft nimmt er auch an Fernsehsendungen teil und ist oftmaliger Referent bei der Theologischen Sommerakademie in Aigen und Augsburg sowie im Kongress Freude am Glauben. Er referiert auch in verschiedenen Radiosender. Heute ist der erste Teil von dem Glaubenszeugnis, wo der Christoph Gassetti einen Einblick uns ermöglicht in seine Kindheit, wenn er aufgewachsen ist, und das Studium. In einem zweiten Teil dann gehen wir noch ein bisschen mehr auf seine Tätigkeit als Domherr und als Bischofsvikar ein. Am Mikrofon ist Andrea Marti. In dem Sinn möchte ich jetzt den Herrn Bischofsvikar Christoph Gassetti ganz herzlich bei Radio Maria willkommen heißen.
Guten Tag, Frau Marti.
Herr Bischofsvikar Gassetti, wann haben Sie Ihr letztes Buch geschrieben?
Das letzte Buch war wahrscheinlich das Buch Geheimnis ehelicher Liebe, wo es darum geht, die Enzyklika Humane Vitae nach 40 Jahren nochmal neu bekannt zu machen, vorzustellen, zu kommentieren. Ich habe das Buch geschrieben zusammen mit Maria Prügel aus Salzburg.
Und wann war das?
Ich glaube 2008 oder 2009.
Bischofsvikar Gassetti, können Sie etwas über Ihr Leben, über Ihre Kindheit, über Ihr Elternhaus erzählen, wie Sie gross geworden sind?
Das mache ich gerne. Ich bin in Zürich geboren, in Zürich aufgewachsen, in einer Familie mit, wir waren vier Kinder gewesen. Ich bin aufgewachsen in einer Zeit, wo die Katholiken rechtlich noch nicht anerkannt waren, wo eher noch so ein bisschen Diaspora war. Ich hatte einen sehr gläubigen Vater und eine Mutter, die Konvertitin war. Sie ist nach der Heirat dann katholisch geworden, weil sie damals beim Heirat hat müssen versprechen, dass sie ihre Kinder katholisch erzieht. Sie ist mit grosser Zufriedenheit ist sie katholisch gewesen und geblieben bis zu ihrem Tod. Also, wir haben ein gläubiges Elternhaus gehabt. Ich habe dann auch ministriert, bald nach der Erstkommunion. Und bis ich dann eigentlich von Zürich weg bin, bis ich studiert habe, also auch noch in der Gymnasium. Ich habe eine evangelische Privatschule besucht, das Freie Gymnasium in Zürich, als katholischer Schüler. Das war ein bisschen speziell. Ich habe dann obligatorisch reformierten Religionsunterricht besuchen bei ziemlich prominenten reformierten Pfarrern. Das hat mir offenbar nicht geschafft. Ich hatte gleichzeitig einen guten katholischen Unterricht gehabt. Hauptsächlich dann an der Kantonsschule in Zürich bin ich gegangen. Es hat mich von dort an eigentlich immer interessiert, auch religiöse Fragen. Ich habe dann Matura gemacht in Zürich, eben in dem evangelischen Freien Gymnasium. Das war so eigentlich meine Kindheit in Zürich. So eine unbeschwerte, im Großen und Ganzen unbeschwerte Kindheit. Ja.
Sind Ihre Geschwister die auch religiös?
Wir sind da ein bisschen geteilt. Das heisst, meine Schwester und ich, wir sind beide religiös engagiert, kirchlich engagiert. Meine beiden der eine Bruder ist mehr einen Zugang zur Religion über Kunst, über die Architektur, er ist ein bisschen Künstler. Und der Jüngste ist zwar sehr ein lieber, guter Mensch, aber weniger praktizierend, wie mir scheint.
Was hat Ihr das Glaubensleben, das die Kindheit prägt?
Das ist noch schwer zu sagen. Also, eben sicher, wir haben einen Vater gehabt, der religiös sich sehr interessiert hat. Wir haben immer eben auch Priester auf Besuch gehabt in der Familie, die meine Eltern gekannt haben. Wir hatten einen Firmengötti, der Pfarrer war. Ein guter Religionsunterricht, hauptsächlich dann im Gymi. Also das sind vielleicht so die Momente gewesen, die mich da geprägt haben.
Was ist ein guter Religionsunterricht?
Für meine Begriffe war das damals einer, der relativ anspruchsvoll war, der substanziell etwas gebracht hat, der informativ war. Jedenfalls auf der Oberstufe, also im Gymi kann ich mich daran erinnern, mit auch gewisse Systematik gehabt, also auch inhaltlich relativ reich war. Das ist für mich ein guter Religionsunterricht.
Das war so Ihre Kindheit gewesen. Wie ist es dann weitergegangen, so in der Jugend mit dem Studium?
Ich habe eigentlich sagen wir mal, eben schon ganz früh ein Interesse für den Glauben. Und wäre aber mit der Matura noch nicht fähig gewesen, irgendwie eine Berufsentscheidung zu treffen, Priester zu werden und in ein Priesterseminar zu gehen. Dann habe ich mich entschieden, Philosophie zu studieren. Weil ich habe auch gewusst, dass Philosophie eine gewisse Voraussetzung ist für das Theologiestudium. Und dann bin ich an einem Mitschüler von mir gefolgt. Der hat ein Jahr vor mir Matura gemacht und ist dann auf Rom Philosophie studieren. Und das habe ich dann ihm nachgemacht und bin dann auch auf Rom ein Jahr Philosophie studieren. Am damaligen Angelikum, heute ist es die Universität vom Heiligen Thomas von Aquin, also bei den Dominikanern, habe ich dann ein Jahr, man kann sagen, neuscholastische Philosophie studiert. Das hat mich, Rom war eine faszinierende Stadt gewesen, das hat mich sehr beeindruckt, auch so ein bisschen die Weltkirche zu schmecken. Aber die Philosophie, die dort gelehrt wurde, war damals noch in Latinisch, also die Vorlesungssprache war Latinisch gewesen. Die hat mich weniger angesprochen, muss ich ehrlich sagen. Das war mir irgendwie zu verschult gewesen. Und also das hat mir eher ein bisschen Mühe gemacht. Das hat dann dazu geführt, dass ich mich entschieden habe, wieder einem anderen Mitschüler oder Studenten nachzufolgen. Und bin dann ein Jahr auf Paris gegangen und habe dort in Paris Philosophie weiter studiert. Aber nur Philosophie eigentlich. Und Paris hat mich natürlich auch fasziniert. Ich hatte zwar damals die religiöse Seite von Paris gar nicht richtig entdeckt, interessanter ist, das ist erst viel später gekommen. Ich habe einfach, aber ich habe am Institut Catholique, also Philosophie gehört, wo mir besser gefallen hat, als was ich in Rom gehört habe. Es war lebendiger, es war aktueller. Aber ich habe dann gemerkt, so im Laufe dem Jahr Philosophie in Paris, dass man mit Philosophie nicht so ganz leicht einen Lebensunterhalt kann verdienen kann, und habe dann gefunden, Theologie wäre doch noch attraktiver, und habe mich dann entschieden, nach 2 Jahren Philosophie Theologie zu studieren, und habe dann einen damals berühmten Jesuitenpater Mario von Galli gefragt, wo kann man im deutschen Sprachraum gut Theologie studieren, was würde er empfehlen. Dann hat er gesagt, entweder München oder Münster. Und dann bin ich zuerst auf München, weil das näher ist. Und habe dann ein Zimmer gesucht und habe keins gefunden. Aber ich habe sehr, im Rückblick muss ich sagen, ich habe sehr ungeschicktes Zimmer gesucht. Also wenn man ein bisschen geschickteres Zimmer gesucht hat, dann hätte man sicher eins gefunden. Aber ich habe mich da ziemlich naiv angestellt. Ich habe da zwei, drei Adressen abgeklopft und dort war nichts gewesen, und dann bin ich wieder gegangen. In Münster hat mir jemand ein Zimmer besorgt, also einen indirekten Bekannten. Also hatte ich die Sorge nicht mehr gehabt und habe dann ein Zimmer in Münster bezogen und habe in Münster angefangen, Theologie zu studieren, und zwar als Laientheologe, weil ich mich damals auch nicht können entscheiden, mich irgendwie als Priesteramtskandidat zu verstehen. Und die Zeit in Münster, das Theologiestudium, war äußerst spannend gewesen. Wenn man lange genug in Münster war, sind alle grossen Theologen einmal vorbeigekommen. Ich habe am Anfang, also ich gar nicht systematisch Theologie studiert, sondern einfach, was mir meine anderen Schweizer, die es nicht gehabt haben, gesagt haben, der ist gut, den musst du hören. Also bin ich gerade im ersten Semester schon Josef Ratzinger gehört, der damals in Münster war. Und dann bin ich auch in diesen Vorlesungen gesessen mit 500 Zuhörenden und habe unseren heutigen Papst gehört als Theologieprofessor. Während ja, vielleicht zwei Jahre nachher ist er dann auf Tübingen gegangen und bin aber schon damals einfach sehr angetan gewesen von ihm, seinen Vorlesungen. Das war sehr spannend gewesen. Ich habe später aber auch einen Karl Rahner gehört, einer der ganz grossen Theologen vom letzten Jahrhundert. Ich habe den Johann Baptist Metz gehört, der ein Exponent war von der politischen Theologie. Ich habe den Walter Kasper sehr lange gehört, der jetzt Kardinal ist in Rom, oder war, also Kardinal ist er immer noch, aber wo dann eben auch von Rom ist in Kurien. Also ich habe grosse Theologen können hören in Münster, und das ist dann die 68er-Revolution gekommen, also mit den Studenten und nur, mit ein bisschen Verzögerung ist das dann auf Münster gekommen. In die ganzen turbulenten Jahre, da so Ende 60er, Anfang 70er Jahre, habe ich ziemlich nahe miterlebt, wo Vorlesungen boykottiert worden sind oder gesprengt worden sind oder mit irgendwelchen Protestaktionen in der Stadt Münster. Habe ich dann mit kurz auch noch ein bisschen, es hat eine katholische Studentengemeinde in Münster und die war ganz links gewesen, und dann mit ein paar anderen zusammen haben wir gesagt, das kann so nicht weitergehen. Dann bin ich auf der Ebene von der katholischen Studentengemeinde in die Studentenpolitik eingestiegen, habe dort im ersten Anlauf die zweitmeiste Stimme gehabt gegen die linke Exponentin, weil es eben doch eine ganze Gruppe gefunden hat, nein, so kann das nicht gehen, so verpolitisiert der Glaube. Für die katholischen Studierenden hat es so eine Zeitschrift gegeben, die heisst Osservatorio Romano. Und ich bin dann auch dort eingestiegen und habe dann versucht, die wenigstens so auszurichten von der Redaktion her, dass nicht nur die Linken das Wort haben, sondern dass auch noch andere Stimmen das Wort gekommen sind. Das war dann so eine turbulente Zeit gewesen. Und die hat mich dann auch vom Studium ein bisschen abgehalten. Dazu ist dann gekommen, dass ich so Stellen bekommen habe als studentische Hilfskraft. Das hat es damals gegeben. Ich weiß nicht, ob es heute noch gibt. Studentische Hilfskraft, das hat geheißen, man musste einem Professor ein bisschen zudienen, für ihn gewisse Artikel lesen oder bibliografieren oder einfach ihm irgendwie Arbeiten machen, die er einem aufgetragen hat. Und hat man ein bisschen Geld verdient. Das heisst, ich habe dann, bin nicht mehr ganz ausschließlich auf meine Eltern angewiesen gewesen, also vom Grundstock gehabt, wo ich selber etwas verdient habe. Das hat aber gleichzeitig das Studium auch wieder ein bisschen verlängert. Aber es war sehr interessant gewesen. Mein erster Chef war der Professor Emil Lengeling gewesen, für Liturgiewissenschaften. Und der hat schon sehr ein bedeutender Liturgiker gewesen. Und der hat mich eigentlich angestellt, weil er als einer der wenigen Professoren damals in Münster doch ein grosses Interesse gehabt, was sich tut in Frankreich und in Italien. Und die meisten deutschen Studenten können Englisch, aber weniger Französisch und Italienisch. So bin ich dann dort ein bisschen zum Zug gekommen. Und das war eigentlich auch noch eine schöne Zeit gewesen, weil er ist einer gewesen, wo einen immer motiviert hat, irgendwie etwas zu suchen und zu forschen. Und dann hat mich schon Beteiligung gewesen an der neuen Lektionar nach dem Konzil, nach der Erneuerung von der Liturgie. Und er hat das Projekt verfolgt, wo man noch mehr verschiedene Bibeltexte in die Liturgie hinein sollen nehmen. Also er war einer, der besonders ernst genommen hat, den Wunsch vom Konzil, den Tisch des Wortes reicher zu decken. Und dann habe ich dann da Vergleich müssen machen von Mengen, von wie viel Prozent von einem biblischen Buch gelesen wird oder nicht gelesen wird, nach welchem Vorschlag, den man da gemacht hat für die Erneuerung von der Liturgie. Und dann hatte ich das als Gefühl gehabt, ich bin da am Puls von der Erneuerung von der Liturgie. Ich habe dann da auf Rom gefaxen, der war schon dort in Rom gewesen, und habe ihm da die neuen Zahlen durchgegeben. Und so. Also das hat mich natürlich auch ziemlich fasziniert. Oder? Aber ich habe dann eigentlich schon voran, bevor ich zu ihm gegangen bin, habe ich mich beim Moraltheologen gemeldet gehabt, um bei ihm mein Studium abschließen mit einem Thema über die Hoffnung. Und ich habe dann beim Liturgiker aufgehört und bin dann, hatte eine Hilfskraftstelle gehabt beim Moraltheologen. Und der hat mir eigentlich für Pastoral viel mitgegeben, der Moraltheologe. Aber als Chef war er schwieriger gewesen. Und auch im Laufe von der Arbeit, die ich dann bei ihm gemacht habe, haben wir uns immer ein bisschen auseinandergelebt. Das gibt es hier und da. Also, wir haben studiert, sodass dann aus der ursprünglich als Doktorat geplanten Arbeit ein Lizenziat geworden ist. Das war dann der Kompromiss gewesen. Ich habe dann gedacht, lieber der Spatz in der Hand als die Tauben auf dem Dach. Und habe dann bei ihm abgeschlossen mit dem Lizenziat, mit anthropologischen Vorüberlegungen zu einer Moraltheologie von der Hoffnung. Es hat damals Philosophie von der Hoffnung gegeben, von Ernst Bloch, es hat eine Theologie von der Hoffnung gegeben, von Moltmann, wenn ich mich richtig erinnere. Und mir ist klar geworden, dass eigentlich in der katholischen Tradition die Hoffnung eine Tugend ist, eine theologische Tugend, und Tugendlehre eigentlich in die Moraltheologie hineingehört. Und dann habe ich mir gedacht, ich versuche eine Arbeit zu machen, eigentlich von der Moraltheologie her etwas zur Hoffnung zu sagen. Und habe mir dann aber überlegt, dass eben das Hoffen auch eine menschliche Grundhaltung ist, bevor es eine theologische Tugend ist. Und dass bestimmte Voraussetzungen müssen erfüllt sein, dass der Mensch überhaupt kann hoffen kann. Und habe dann darum versucht, eben die von der Humanwissenschaft her, von der Entwicklungspsychologie her, ein Fundament zu legen für das Thema Hoffnung. Und das ist dann meine Arbeit geworden.
Sie haben das Privileg genossen, dass Sie Vorlesungen vom heutigen Papst besuchen durften. Was sind so Kernelemente, die Sie mitgenommen haben?
Das kann ich vielleicht zwar nicht mehr genau rekonstruieren, weil ich habe nachher weiterhin, auch wenn man dann weggegangen ist von Münster, habe ich dann trotzdem seine Schriften weitergelesen. Ich habe ihn später in einem neuen Zusammenhang wieder kennengelernt und habe dort wieder Vorträge von ihm gehört. So kann ich das nicht mehr so genau sagen. Ich bin einfach, mir hat einfach sein theologisches Denken und seine Art vom Vortrag hat mich eigentlich fasziniert und hat mir sehr entsprochen. Das ist überhaupt ein Geheimnis. Ich habe das mich schon einmal gefragt, oder? Ich habe studiert gleichzeitig mit Leuten, die einen ganz anderen theologischen Weg gemacht haben, also wo sehr liberale und kirchenkritische Theologie vertreten haben, und ich habe eigentlich eine andere Linie verfochten, an was das eigentlich liegt, dass einem die eine oder die andere Richtung mehr anspricht. Oder? Man war gleichzeitig in Rom oder nachher in Münster und man hat die gleichen Vorlesungen gehört und die einen folgen nachher eher lässt sich faszinieren und ansprechen von einem Hans Küng oder von einem, wer weiß ich, und Und ich habe den Hans Küng auch gehört in Vorträgen, oder? Und habe auch ein bisschen etwas von ihm gelesen. Und es hat mich aber einfach nicht angesprochen. Und ich habe mich hat jetzt der Josef Ratzinger und andere haben mich viel mehr angesprochen. Ich hatte allerdings damals einen Freund gehabt, einen guten Liturgiker, der später dann in Fribourg in der Schweiz Liturgie doziert hat, der Professor Jakob Baumgartner, mit dem bin ich seit Rom befreundet gewesen. Und er war ein guter Theologe und hat immer im Rheintaler ganz begeistert gesagt, das musst du lesen und das musst du lesen und das ist gut, da musst du mal reingehen. Und hat mich dann auch motiviert, oder? Also, ja, das ist noch das Geheimnis eigentlich, dunkt es mich, was einem dann wirklich anspricht und wo man dann weitergeht, oder? Es gibt ganz viele, so, in dem Sinne bin ich auch ein 68er, oder? Aber ich fühle mich überhaupt nicht vertreten durch so das, was normalerweise als 68er angeschaut wird.
Herr Bischofsvikar Gassetti, wann haben Sie denn Ihre Berufung erkannt?
Das ist auch nicht so einfach zu beantworten. Also ich habe es irgendwie, ich kann nicht einmal sagen, ich sage spät berufen, aber ich bin ein spät Antwortender. Also ich habe es nie ausgeschlossen. Und es war immer irgendwo im Hinterkopf gewesen, und doch habe ich das gesamte Studium als Laientheologe gemacht und auch abgeschlossen als Laientheologe. Also, aber natürlich, ich habe immer auch mir überlegt, könnte auch eine eigene Familie meine Berufung sein. Also, und ich bin jemand gewesen, der sich nicht leicht hat können entscheiden konnte, überhaupt nicht hat können leicht entscheiden. Und ich habe wie so Leute gebraucht, die mir das Schöpfchen geben. Also nicht mir die Entscheidung abnehmen, aber so ein kleinen Schupf geben. Und ich kann mich an zwei Personen erinnern, wo ich das ganz klar auch heute noch weiss, weil ich noch fast kann sagen, wo das passiert ist. Eine Ordensschwester, die mit mir zusammen studiert hat, im gleichen Studentenheim gewohnt hat in Münster. Wir haben uns über gegenseitig Vorlesungen besucht und dann durchgeschrieben füreinander. Da kann ich mich erinnern, dass die mal gesagt haben, so, schon eins von dem Studium, Herr Gassetti, warum lassen Sie sich eigentlich nicht weihen? Sie wären doch ein guter Priester. Also die war eine, die mir so ein bisschen einen Schub gegeben hat. Und das andere war ein Nervenarzt. Seine Frau war eine Schweizerin. Die haben auch in Münster gewohnt. Und so habe ich sie als Schweizerin kennengelernt. Und ich bin mit dieser Familie ein bisschen befreundet gewesen. Und bin nicht mehr eingeladen worden und an einem Abend hat er mich, als ich daheim bin, zum Parkplatz begleitet und dort, wo ich dann in das Auto einsteigen habe, sagte er, es wird ungefähr das Gleiche. Herr Gassetti, warum lassen Sie sich eigentlich nicht weihen? Sie wären doch noch ein guter Priester. Also, die beiden Leute, an die kann ich mich erinnern, dass die mich da so richtig motiviert haben und ich habe wirklich keine Gegengründe gehabt. Und dann habe ich gedacht, ja, doch, vielleicht ist das doch mein Weg. Und habe mich dann in Chur gemeldet. Ich habe mir überlegt, soll ich in Münster bleiben. Ich war 9 Jahre in Münster gewesen, also habe lang studiert eigentlich. Ich habe überdurchschnittlich lang studiert. Aber ich habe dann noch ein bisschen geschafft nebenbei. Soll ich jetzt zurück in die Schweiz oder soll ich in Münster bleiben? Das Bistum Münster hat mich sicher genommen, weil die Verantwortlichen dort haben mich irgendwie, oder Domkapitularen und auch der damalige Bischof von Münster, die haben mich ein bisschen gekannt. Also ich werde sicher reinkommen, wenn ich das hätte wollen. Ich habe dann gefunden, ja, meine Familie ist in der Schweiz und ich bin Schweizer. Also jetzt gehe ich gleich einmal, frage ich mal, ob sie ein cooles Interesse haben. Und habe mich dann an Regens gewendet, damaliger Regens Pfammatter, ob sie allenfalls interessiert wären an mir. Und dann hat er gesagt, ja, aber ich müsste noch ein Jahr ins Seminar kommen, damit sie mich kennenlernen können. Das habe ich dann gemacht, bin dann ein Jahr und 2 Semester in Chur gewesen. Habe dort noch so ganz praktische Fächer besucht, Sachen, die mir gefehlt haben, Altargesang, Religion, Katechese, Homiletik, derige Sachen. Und habe mich auch sonst ein bisschen habe mir noch die Professoren da ein bisschen angehört und bin dann vor der Weihnacht zum Diakon gewählt worden und dann nach einem Jahr zum Priester gewählt worden. Das war dann so mein Ausbildungsweg. Und, ja, es ist immer irgendwo rum und doch habe ich 30 werden, bis ich mich auch entscheiden
konnte. Wie war die Reaktion von der Familie?
Also, eben meine Eltern haben sich ganz zurückgehalten, sie haben mich nie beeinflussen, aber als ich es dann geworden bin, haben sie eigentlich schon Freude gehabt. Bei den anderen, bei den Geschwistern, die sind dann ein bisschen gelassener, vielleicht gegenübergestanden, ein bisschen distanzierter, so vielleicht meine Schwester.
Das war der erste Teil vom Glaubenszeugnis vom Domherr Christoph Cassetti, wo er uns berichtet hat über seine Kindheit, wie er aufgewachsen ist und über das Studium. In einem zweiten Teil dann hören wir etwas über seine Glaubensentwicklung und Tätigkeit auch als Bischofsvikar und Domherr. In dem Sinn möchte ich das Interview, den ersten Teil, abschliessen